Hey, ihr hört Nachgehört, den Podcast von eurem Campusradio gehört. Ich bin Dora, freue mich wie immer, dass ihr da seid und...
Ich bin Benedikt und moderiere heute an der Seite von Dora den Podcast.
Wir haben heute eine Menge Themen. Ich war gerade ganz überrascht, als ich auf den Zettel geguckt habe. Es sind insgesamt 8 Beiträge.
Und wir haben insbesondere eine sehr aktuelle Folge, also viele Sachen über Hochschulthemen und aber auch Themen, die in der Welt passiert sind in letzter Zeit.
Aber ich freue mich ganz besonders über meinen eigenen Beitrag, den ich zusammen mit Finn aufgenommen habe, nämlich über OG Kimos neues Album. Und ich bin, wie man vielleicht sich denken kann, großer Fan.
Und außerdem blicken wir auch nochmal in die Geschichte zurück mit einem neuen Zeitgeschehen. Aber wie gesagt, wir fangen ganz aktuell an mit einem Beitrag von Lisa zu den Hochschulwahlen und den Ergebnissen da.
Vom 17. Januar bis zum 24. Januar fanden die diesjährigen Göttinger Hochschulwahlen statt. Neben den Abstimmungen zu den Semestertickets hatten die Studierenden ihre Möglichkeit, für die studentischen und kollegialen Organe abzustimmen. Ein Blick auf die Zahlen zeigt jedoch, dass nicht sonderlich viele Studierende von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben. Nach den im letzten Jahr die Wahlbeteiligung von ca. 28% auf insgesamt 32% angestiegen ist, ist sie bei den diesjährigen Wahlen auf gerundet 22% abgesunken. Die beiden studentischen Sitze im Senat teilen sich die Gemeinschaft demokratischer Fachschaftsmitglieder, GDF, und die grüne Hochschulgruppe, GHG. Im Stupa gab es auch einige Veränderungen. So wurde die Größe von 61 Sitzen auf 57 Sitze minimiert. Dies mag zusätzlich dazu beigetragen haben, dass einige Gruppen Verluste eingefahren haben. Vor allem die Juso-HSG und die Alternativ-Linke Liste haben mit beiden jeweils 3 Sitzen an Personenstärke eingebüßt. Hinzugewonnen haben vor allem die GDF sowie die GHG. Aufgrund dieses unklaren Mehrheitsverhältnisses ist es bislang schwer zu sagen, welche Gruppen den zukünftigen Aster stellen werden. Klar ist auf jeden Fall, dass die bisherigen Konstellationen des Asters nur knapp bis kaum eine Mehrheit haben. Die Göttinger Studierendenschaft darf also gespannt sein.
Benedikt, was glaubst du, woran es lag, dass die Wahlbeteiligung auf einmal so niedrig war?
Ja, ich weiß nicht. Ich finde eigentlich, man hat in den letzten Wochen relativ viel darüber gehört. Auch wir beim Campusradio haben ja berichtet über die Hochschulwahlen und auch eine Podiumsdiskussion gemacht. Vielleicht ein bisschen Müdigkeit mit der Hochschulpolitik oder dass man nicht weiß, was es einem bringt konkret. Was dann aber passieren kann, wenn man eben nicht mit abstimmt, das haben wir jetzt im Nachgang der Wahl gesehen.
Ja, ich habe das erst gar nicht verstanden. Das Bussemesterticket wurde abgewählt, aber das ohne eine Niederlage erlangt zu haben. Also eigentlich haben mehr fürs Bussemesterticket abgestimmt, als dagegen gestimmt haben. Und trotzdem wurde das Bussemesterticket abgewählt. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Und wie das zustande gekommen ist, das erklärt uns jetzt Nele in ihrem Beitrag.
Die Organisationssatzung der Studierendenschaft sieht bei einer sogenannten Urabstimmung vor, dass folgende 2 Kriterien erfüllt sein müssen. Mehr als die Hälfte der Abstimmenden und mindestens 15% aller Studierenden müssen sich für den Beschluss aussprechen. Letzteres, also die 15%-Hürde, wird auch Quorum genannt. In diesem Jahr lag das Quorum bei 4.253 Stimmen und wurde nur für das Bahn- und Kulturticket erreicht. Obwohl sich also mehr als die Hälfte der Abstimmenden jeweils für die Tickets ausgesprochen haben, wurde das Busticket nicht angenommen. Der Aster plant jetzt, einen Antrag im Studierendenparlament einzubringen, um das Busticket weiterlaufen zu lassen. Die Satzung legt fest, dass Beschlüsse, die durch eine Urabstimmung gefasst werden, für alle Organe verbindlich sind, Beschlüsse jedoch durch das Studierendenparlament mit 2/3 Mehrheit aufgehoben werden können. Ich habe zu diesem Vorgang mit der Aster-Vorsitzenden und Mitglied der Grünen Hochschulgruppe Pippa Schneider gesprochen. Hallo Pippa! In der Satzung ist ja sehr genau festgelegt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Beschluss, in diesem Fall das Busticket, als angenommen gilt. Mit welcher Begründung möchte der Aster von diesem Vorgang abweichen?
Es haben nur 14,5% der Studierenden hier zugestimmt, statt 15%. Hier sehen wir aber als Aster, dass nicht die fehlende Zustimmung das Problem war, sondern das Problem war, dass die Wahlbeteiligung so gering war, dass eben insgesamt nicht genug Leute für das Busticket abgestimmt haben.
Eine andere Möglichkeit wäre jetzt aber auch, die Urabstimmung noch einmal durchzuführen. Wenn das Busticket tatsächlich von der Mehrheit als notwendig angesehen wird, müsste sich dies doch auch in einer höheren Wahlbeteiligung widerspiegeln. Was spricht für euch gegen diesen Vorgang?
Es gibt jetzt drei Möglichkeiten, die passieren können. Erstens, man kann es einfach so lassen, dann gibt es kein Busticket. Zweite Möglichkeit, dass die ganze Entscheidung nochmal ins Studierendenparlament geht und darüber dann abgestimmt wird. Und wenn das Studierendenparlament mit einer Zweidrittelmehrheit dafür entscheidet, dass es ein Ticket geben soll, dann wird das eingeführt. Oder die dritte Möglichkeit ist eben, die Urabstimmung zu wiederholen. Da sehen wir aber das Problem, dass das unglaublich kostenintensiv ist und auch personalintensiv. Das heißt, wenn wir diese Urabstimmung nochmal machen würden, es gibt einen Anbieter, der solche Online-Wahlen anbietet, Polias. Das kostet einfach ein paar tausend Euro und da sehen wir nicht den Nutzen darin, diese Abstimmung nochmal durchzuführen, auf die Gefahr hin, dass sich vielleicht wieder nur sehr wenige Menschen beteiligen und wir dann ein paar tausend Euro aus dem Fenster gepulvert haben.
Jetzt gibt es im Studierendenparlament aber auch noch andere Hochschulgruppen und um einen Gesamteindruck zu bekommen, haben wir die anderen auch nach ihrer Meinung befragt. Die Gemeinschaft demokratischer Fachschaften, kurz GDF, vertritt folgende Meinung.
Ja, auch wir diskutieren derzeit, wie man jetzt mit dem Ergebnis weiter verfährt. Also auf der einen Seite wurde das Quorum ja nur sehr knapp verfehlt und die Mehrheit derjenigen, die abgestimmt haben, waren ja auch für eine Verlängerung des Bustickets. Andererseits haben es die anderen Tickets ja auch trotz der niedrigen Wahlbeteiligung geschafft. Also das zeigt uns auch ganz klar, dass eben auch viele Studierende mit dem Angebot der GVB eben nicht einverstanden sind. Und während das Bahnticket aufgrund der niedrigen Nutzung während Corona ja gesunken ist, sieht das beim Busticket beispielsweise ja ganz anders aus. Also bevor man jetzt über eine Verlängerung des Tickets im Stupa nachdenkt, sind definitiv Nachverhandlungen und auch ein Entgegenkommen der GVB nötig.
Weitere Nachrichten haben wir bekommen von Volt und der Grünsozialen Liste. Die anderen Hochschulgruppen haben uns leider kein Statement geschickt.
Die Volt-Hochschulgruppe versteht den Ausgang der Urabstimmung zur Einführung des Bustickets als Aufruf zur Korrektur, aber auch als Prüfstein der Demokratieverständnisse. Es ist richtig, dass das Quorum nicht erreicht wurde, aber verschiedene Umstände haben dazu geführt. Die Wahlbeteiligung war durch die Online-Wahl und die pandemischen Umstände geringer. Hochschulgruppen dürfen es sich aber auch nicht so leicht machen. Ein Hinwegsetzen über die Wahlergebnisse der Studierendenschaft sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Die Volt-Hochschulgruppe möchte sich schon dafür einsetzen, die Wiedereinführung dieses Tickets zu ermöglichen, da es einerseits solidarisch für diejenigen Studierenden ist, die nicht im innenstädtischen oder fußläufigen Raum zur Uni leben. Dennoch ist dieses Ergebnis auch eine Aufforderung, neue Bedingungen für das Busticket zu verhandeln.
Als GSL wissen wir natürlich, dass es eine demokratische Wahl war, aber das Konzept des Quorums finden wir etwas schwieriger, denn wenn die Wahl wie diese schlecht beworben wird, wird es eben auch schwierig, das Quorum zu erreichen. Denn eine große Mehrheit war für das Bussemesterticket und als GSL sind wir ebenfalls für das Bussemesterticket. Deswegen prüfen wir aktuell die Option, ob es legitim wäre und demokratisch legitimierbar, das Busticket trotzdem durchkommen zu lassen.
Sowohl auf Instagram als auch im Göttinger Tageblatt wurde das Abstimmungsergebnis kontrovers diskutiert. Auch wir haben uns auf dem Campus umgehört und euch ein Stimmungsbild mitgebracht.
Also ich finde das jetzt an sich nicht schlimm, weil die meisten hier eben mit dem Fahrrad fahren und ja, daher ist das Busticket eigentlich irrelevant. Also es sind halt Kosten, die für einen Studenten entstehen, die eigentlich unnötig sind.
Ich habe das Busticket abgewählt, ich habe dagegen gestimmt, weil ich persönlich benutze es einfach nicht und ich sehe auch nicht ganz den Nutzen darin, das in Göttingen zu benötigen. Ich finde, man kommt überall mit dem Fahrrad gut hin, gut erreichbar hin. Und insofern denke ich nicht, dass es nötig ist, da weiter den ÖPNV zu unterstützen in dieser Form für Studenten.
Ja, finde ich nicht gut, dass das Busticket gestrichen wurde, alleine weil man, erstens, ich nutze es nicht wirklich, ich bin mit vielen Fahrrad unterwegs, aber alleine wenn ich zum Unisport zum Beispiel hoch will, ist das Busticket sehr nützlich. Oder wenn ich zum Fitnessstudio hinter einer Wende will, ist es sehr nützlich. Gerade jetzt bei dem Wetter zum Beispiel, gerade wie kann man das Busticket streichen, wer will jetzt mit dem Fahrrad unterwegs sein? Ja, finde ich keine gute Sache.
Meine Meinung ist, es ist ja gut für alle Leute, die in der Innenstadt wohnen, aber wenn man zum Beispiel zum Nordcampus muss, dann ist das echt ein bisschen unpraktisch.
Also ich finde die Alternative, mit dem Bus zu fahren, immer sehr gut und finde schade, dass das Ticket nicht verlängert wurde.
Ist natürlich blöde, ab und zu benutze ich es auch mal. Ist jetzt aber nicht ganz so tragisch, weil ich doch alles eigentlich mit dem Fahrrad erledigen kann. Aber ich fände es schon besser, wenn man es dann hat und darauf angewiesen ist, jetzt andersrum ist, haben zu müssen und nicht zu haben.
Ich fahre hier eh nie Bus, deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, dass das Busticket nicht verlängert ist. Und ich habe auch dagegen gestimmt, dass es wieder verlängert wird.
Ich habe tatsächlich überhaupt kein Problem damit. Ich habe auch dagegen gestimmt, einfach aus dem simplen Grund, dass ich den Bus nicht nutze und den Preis für ein Semester von 50 Euro für drei Busfahrten im Schnitt zu hoch finde.
In einem Semester, wenn ich alle paar Einzelfahrten zusammenzähle, komme ich auf den Preis, den das Ticket kosten würde. Und so nutze ich es und so muss ich mir jetzt Alternativen suchen.
Also mich persönlich betrifft es jetzt nicht, dass es abgeschafft wurde, weil ich sowieso noch nie hier Bus gefahren bin. Also ist es wahrscheinlich für die Leute doof, die weiter weg wohnen, aber ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm.
Aber ich kann es mir vorstellen, dass irgendwie viele in den, sag ich mal, noch von der Heimat aus studiert und deswegen irgendwie das sagen, das brauche ich nicht. Und deswegen halt sagen, so brauche ich nicht. Deswegen. Aber an sich finde ich es schon sinnvoll, dass es bleibt. Weil so den Bus nutzen kann man ja schon nur ab und zu.
Außerdem haben viele von euch an unserer Instagram-Umfrage teilgenommen und folgende Kommentare abgegeben.
Hoffentlich stimmt das Stupa trotzdem dafür, da es die überwiegende Mehrheit ja wollte.
Das Busticket ist wichtig, um durch die Stadt zu kommen, besonders wenn es nass und kalt ist.
Das Busticket ist sehr angenehm, gerade für faule Tage. Deswegen hoffe ich, dass es bleibt.
Mies. Dann muss ich bald das Auto zur Uni nehmen.
Ich finde, dass das nicht besonders sozialverträglich ist.
Das Bussemesterticket ist praktisch und bequem und wichtig für viele.
War abzusehen, weil schon in den letzten Jahren die benötigten Ja-Stimmen nur knapp erreicht wurden.
Das Ticket ist vor allem an der geringen Wahlbeteiligung gescheitert. Ich hoffe, es kommt trotzdem.
Ja, das Busticket, das ist so eine Sache. Wie findest du das denn, Dora, dass es das jetzt zumindest mit dem Wahlergebnis erstmal nicht gibt?
Ich finde, es wurde demokratisch abgestimmt. Das finde ich okay. Ich finde das Ergebnis trotzdem kacke. Ich fahre sehr gerne mit meinem schweren Koffer zum Bahnhof, nicht mit dem Fahrrad so. Und auch wenn man mal irgendwie so einen müden Tag hat oder so, mal eben in den Bus springen zu können, finde ich, ist doch eine sehr entspannte Option.
Ja, jetzt gerade auch im Winter bei den kalten Temperaturen. Du hast schon gerade angesprochen, es ist natürlich ein demokratisches Wahlergebnis. Fändest du es trotzdem jetzt okay, wenn sich das Studentenparlament dazu entscheidet, das nochmal zu kippen oder die Bustickets zu verabschieden?
Ich glaube nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es passieren wird, weil die Leute, die im Stupa sitzen, ja doch die sind, die am meisten Interesse an der Hochschule haben und auch an so Dingen wie Göttingen, Semesterticket. Also deswegen glaube ich schon, dass es durchkommen würde.
Die das vielleicht auch mit verhandelt haben. Ja, wir sind mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und im Zweifel erfahrt ihr alle Entwicklungen natürlich auch hier im Campusradio.
Bene, kennst du dich mit Deutschrap aus?
Ich habe immer das Gefühl, ich bekomme so 2 Jahre oder vielleicht maximal noch 1 Jahr, nachdem irgendwie ein Lied richtig in den Charts war oder von allen gehört wurde. Dann kommt es irgendwann auch bei mir an. Also ich höre jetzt gerade wahrscheinlich so die Lieder von Anfang 2020 oder 2021, würde ich mal schätzen. Deswegen ist es immer gut, wenn ich ein bisschen neuen Input bekomme.
Ja, tatsächlich sehr praktisch, denn die deutsche Musikszene war hin und weg, als Anfang des Jahres OG Kimo sein neues Album Mann beißt Hund veröffentlicht hat. Und Finn und ich haben uns da an den Beitrag gesetzt, um Leuten wie dir das Album nochmal näher zu bringen.
Dann hören Leute wie ich jetzt mal ganz genau zu.
Yo Finn, hast du schon das neue OG Kimo Album gehört?
Was?
Hä, du kennst OG Kimo nicht? Der ist nicht zu übersehen. Einmal, weil er einfach ein riesiger Koloss ist und vor allen Dingen, weil er sich als eine Größe in der deutschen Musiklandschaft festsetzt. Er ist nicht ohne seinen kongenialen Partner und Haus- und Hofproduzenten Funkvater Frank unterwegs. Und das ist ja mal so ein cooler Name. Er wird aber auch manchmal liebevoll Frankie genannt. Mit ihm lieferte er seit 2017 2 Mixtapes, ehe er 2019 sein Debütalbum Geist veröffentlichte. Von Anfang an war er zwar Kritikerliebling, gehörte aber nicht zu den allgemein bekannten deutschen Rappern. Seit 2 Jahren wartet man jetzt als Fan auf neue Hits.
Ja, ja, wer OG Kimo ist, weiß ich schon, aber würdest du sagen, Hits ist der richtige Begriff für OG Kimos Musik? Also für mich persönlich auf jeden Fall, aber man wird Kimo wahrscheinlich nicht im Club hören. Gerade im Vergleich zum aktuellen Mainstream-Deutschrap wirkt sein Sound oft sperrig. Sperrig soll dabei gar nicht wertend gemeint sein. Das ist nur der Versuch, das Ergebnis von Kimos außergewöhnlichen, aber stilsicheren Schreib- und Reimtechnik und der überkreativen Produktion von Frankie zu beschreiben. Dabei samplet er sich nämlich quer durch Genres und Jahrzehnte und erschafft so einen einzigartigen, verspielten Sound.
Stopp. Was macht er? Samplen?
Ja, genau. Das bedeutet, man nimmt Stellen aus vorhandenen Liedern, ändert sie leicht ab und baut so seinen eigenen Song zusammen. Man macht quasi aus alten Schallplatten neue. So basiert Lucid Dreams von Juice WRLD auf der Gitarrenmelodie von Sting's Shape of My Heart. Hörst du dir gerne mal an.
Okay, aber jetzt mal back to topic. Was Oji Kimo neben seinem Sound von großen Teilen der aktuellen Szene unterscheidet, er muss sich nicht vermarkten. Im Gegenteil, den Mann, den man sich als brutalen, skrupellosen Gangster aus der Mannheimer Papageiensiedlung vorstellt, stellt sich in Interviews als ruhiger, reflektierter und humorvoller junger Mann mit Haltung heraus. Er scheint mit sich selbst so im Reinen, dass er sein authentisches Selbst und seine Musik für sich reden lässt. Das geschieht jetzt also nach 2,5 Jahren endlich wieder und sein neues Konzeptalbum Mann beißt Hund ist jetzt auf allen digitalen Streaming-Portalen verfügbar.
Stopp. Ich weiß, wir wollen langsam über das Album sprechen, aber kannst du mir nochmal erklären, was ein Konzeptalbum genau ist?
Ja klar, im Prinzip genau das, was man sich drunter vorstellt. Ein Album mit einem einheitlichen inhaltlichen Konzept. In Mann beißt Hund erzählt Kimo eine Geschichte von drei Jugendlichen, wie sie sich kennenlernen und wie sie aus Perspektivlosigkeit und Langeweile in die Kriminalität geraten. Das beginnt mit Anfang, wie Kimo in einer Sonntagnacht auf Malik und Yasha trifft. In den weiteren 17 Songs und 53 Minuten ändert sich für jeden von ihnen die Situation. Genau so, wie sich immer wieder die Erzählperspektive ändert. In der Insta-Bubble der deutschen Musikszene war am Release-Tag bereits klar, was da gerade für eine Bombe fallen gelassen wurde. In vielen Portalen wurde sogar schon vom Album des Jahres gesprochen. Nicht ohne Grund, aber vielleicht doch etwas früh.
Auf jeden Fall nicht ohne Grund. Zwischen Ausschnitten aus dem kriminellen Leben der drei Jungs findet auch eine Debatte über Verantwortung und zugewiesene gesellschaftliche Rollen statt. Auf mehreren Ebenen wird so nachfühlbar der Lifestyle transportiert. Teils zelebriert, teils kritisiert. Immer mit dem nötigen Gefühl im Stift, aber ohne überemotionale Reden. Einfach gut und authentisch. Genauso vielschichtig wie das Album selbst kommt bereits der Titel daher. Mann beißt Hund, was soll das heißen?
Genau kann man das, glaube ich, gar nicht sagen. Auf dem Album werden Hunde oder der Hund auf verschiedene Arten beschrieben und in unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen Eigenschaften dargestellt. Auch seine Beziehung zum Mann wird zwar differenziert beleuchtet, bleibt am Ende aber offen. Außerdem gibt es, neben zahlreichen Fantheorien, auch im Journalismus ein Konzept Mann beißt Hund. Dabei geht es um die Leitlinie, dass es nicht interessant zu berichten ist, wenn ein Hund einen Mann beißt, andersrum, aber total. Dadurch wird ein verzerrtes Bild der Realität wiedergegeben. Ganz bestimmt kann man auch dazu inhaltliche Schnittstellen auf dem Album finden.
Okay, alles kann, nichts muss. Was aber dagegen getan werden muss, ist die kreative Direktion von Frankie hervorzuheben. Während viele andere Produzenten ausschließlich das Material liefern, auf das der Rapper dann seine Texte performt, ist es gerade Frankies Stärke, ganzheitlich an einem kreativen Konzept rumzudoktern. Fast schon hörspielartig verarbeitet er ein Handysummen, sich öffnende Türen, Sirenen und andere Geräusche, um die erzählten Geschichten mehrdimensional erlebbar zu machen. Zudem samplet er so viel, dass er selbst gesagt hat, dass er seine Samples nicht mehr offenlegen wird, da er sonst wegen Anteilszahlungen kaum noch Geld mit seiner Musik verdienen könnte. Ums Geld verdienen geht es inhaltlich viel auf dem Album. Konkreter ums illegale Geld verdienen. Es hört sich an, als hätten Großstadtlyrik und das Strafgesetzbuch ein Kind bekommen. Wortgewaltig rappt sich Kimo durch Häuserschluchten, Verfolgungsjagden und tiefpersönliche Traumata. Traumata, die sich nicht nur unbedingt auf Kimo selbst beziehen, sondern auch aus Maliks oder Yashas Perspektive kommen. Als abschließende absolute Hörempfehlung für mitreißendes Storytelling bietet sich der Track Vögel vom letzten Albumdrittel an.
Das neue Album von Oji Kimo also. Mann beißt Hund. Wir haben da jetzt eine Menge zu gesagt, in den Musikmedien findet man Unmengen mehr. Wie bringt man das jetzt gut abschließend auf den Punkt? Vermutlich sitzen Kimo und Frankie gerade entspannt auf irgendeinem Balkon und freuen sich über alles, was aus ihrer Kunst gezogen wird. Das war vielleicht auch ein bisschen ihr Ziel, diese Unsicherheit. Vielleicht sind sie sogar begeistert. Wir sind es nämlich.
Ja, das klingt ja echt spannend. Wir haben auch hier gerade mal im Studio reingehört und ich finde echt, das hat so Hörspielqualitäten. Also die Verbindung von dieser akustischen Reise und eben der Geschichte, die dann dabei noch erzählt wird mit Rap-Elementen, finde ich echt cool. Sollte ich mir mal wirklich dieses ganze Konzeptalbum anhören.
Ja, super von vorne bis hinten anhören. Es ist ein toller Spannungsbogen auch. Also natürlich sind jetzt 2 Lieder dabei oder so, die mich nicht so umgehauen haben. Aber der Rest total. Ich bin sehr begeistert. Es läuft bei mir immer noch auf Dauerschleife. Ich habe jetzt auch die CD zu Hause. Also ich bin von OG Kimo und Frankies neuem Album sehr begeistert.
Du hast auf jeden Fall sehr viel geschwärmt darüber. Ein ganz anderes Thema, um das es jetzt geht, ist die Impfpflicht. Denn in der vergangenen Zeit gab es ja eine große politische Debatte darüber, ob die eingeführt werden soll oder nicht.
Ja, viele sind bestimmt selbst sich nicht so einig. Ben und ich haben da auch gerade drüber gesprochen. Wir sind sehr unsicher. Und Sebastian und Kieran haben die Pro- und Kontra-Argumente für die Impfpflicht mal zusammengetragen, ein bisschen gebündelt. Vielleicht hilft es bei der Meinungsbildung, vielleicht hinterfragt ihr eure Meinung nochmal.
Hört doch mal rein.
Eine Impfpflicht ist abzulehnen, weil sie ein direkter Eingriff in die persönliche Freiheit der Bürgerinnen ist. Außerdem können bei einer Impfung Nebenwirkungen auftreten, weshalb eine Impfpflicht auch ein Eingriff, die vom Grundgesetz zugesicherte körperliche Unversehrtheit der Menschen sein kann.
Es stimmt, dass der Staat die körperliche Unversehrtheit der BürgerInnen sichern muss. Allerdings kann eben dies nur mit einer Impfpflicht erreicht werden, da Ungeimpfte eine Gefährdung für ihre Mitmenschen sein können. Es wäre natürlich besser, wenn sich eben diese freiwillig für eine Impfung entschieden hätten. Aber da sie das nicht getan haben, muss eine Impfpflicht Abhilfe schaffen.
Viele BürgerInnen haben grundsätzlich nichts gegen die Impfung, sondern wollen lediglich abwarten und sich vielleicht später impfen lassen. Viele von denen würde man mit einer Impfpflicht nur abschrecken und bevormunden. Eine bessere Kommunikation und eine eindeutigere Linie seitens der Regierung hätte womöglich mehr gebracht.
Abwarten ist grundsätzlich auch nichts Schlechtes, kann aber in diesem Fall Menschenleben kosten. Eben dieses Abwarten ist auch einer der Faktoren, der eine Impfpflicht notwendig macht.
Eine Impfpflicht könnte die Gesellschaft weiter spalten und insbesondere harten ImpfgegnerInnen und QuerdenkerInnen in die Karten spielen. Diese könnten sich daraufhin als Märtyrer oder Opfer inszenieren.
Allerdings könnte eine Impfpflicht auch den gegenteiligen Effekt haben. Der absolute Großteil der ImpfgegnerInnen würde nach der Impfung feststellen, dass diese keine negativen Auswirkungen auf das Wohlbefinden hat. Somit würde ihnen ein wichtiges Argument genommen werden. Außerdem darf man nicht vergessen, dass diese nur eine Minderheit darstellen. Im Zuge einer Befragung sprachen sich Anfang Dezember 71% für eine Impfpflicht aus.
Allerdings muss auch auf die Minderheiten Rücksicht genommen werden. Das hat man ganz besonders im Zuge der Corona-Pandemie betont. Ebenso wurde auch immer betont, dass es keine Impfpflicht geben wird. Sollte doch eine kommen, würde die Regierung enorm an Vertrauen verlieren, was für einen Zusammenhalt der Gesellschaft auch nicht förderlich ist.
Die Regierung könnte sich aber Vertrauen verdienen, wenn die Impfpflicht die erhoffte Wirkung hat. Die Zufriedenheit mit der Regierung würde sicherlich steigen, wenn sich die Gesamtsituation wieder normalisiert, das Krankenhaussystem entlastet wird und vieles mehr.
Man könnte die Krankenhäuser aber auch durch andere Maßnahmen entlasten, die nicht alle BürgerInnen betreffen, beispielsweise durch die Impfpflicht für Menschen aus dem Gesundheitssystem oder für Menschen über 50. Hierbei würden nämlich diejenigen geimpft, die die größte Gefahr eines schweren Verlaufs bzw. den meisten Kontakt mit Infizierten haben.
Das Problem bei solchen Maßnahmen ist, dass die Menschen nicht gleich behandelt würden. Menschen aus dem Gesundheitswesen würden im Gegensatz zu allen anderen aufgrund ihres Berufes geimpft. Eine allgemeine Impfpflicht nimmt hingegen auf so etwas keine Rücksicht und ist daher zumindest in dieser Hinsicht die gerechteste Lösung, da alle gleich behandelt würden.
Aktuell wird auf allerlei Arten gerufen, die Gesellschaft sei in der Frage der Impfpflicht gespalten. Andere attestieren eine Spaltung zwischen oben und unten, links und rechts oder Süßkartoffelpommes und normalen Fritten. Was die Menschen trennt und verbindet, ergründet Roland Schimmelpfennig in Der Riss durch die Welt, 170 Fragmente einer gescheiterten Unterhaltung. In Schimmelpfennigs Geburtsstadt Göttingen inszeniert Theo Franz das Stück am Deutschen Theater. Tom, der mit Satelliten Millionen verdient hat, lebt mit seiner Frau Sue und Haushälterin Marie auf einem Berg. Haushälterin hört sich nicht gut an. Deswegen sagen Tom und Sue, Marie gehöre zur Familie. Hoch oben steht Toms prächtiger Bau aus Holz und Glas. Der Blick ins Tal ist phänomenal. Der Handyempfang ist es nicht. Sophie und Jared, die nach Selbstauskunft aus dem Ghetto kommen, besuchen die beiden. Sophie will Geld für ein Kunstprojekt einsammeln. Tom, der mitten in seiner Midlife-Crisis etwas schaffen will, was bleibt, ist interessiert am Kunstwerk und dessen Künstlerin. Mit einem Champagnerglas in der Hand reden und reden und reden die vier über Kunst, Ausbeutung im modernen Kapitalismus und die Spaltung in der Gesellschaft. Dabei vergessen oder ignorieren sie Marie, die sie über den ganzen Abend bedient. Je später es wird, umso mehr werden die Spannungen und Aggressionen offensichtlich. Tom mag Jared nicht und Jared Tom nicht. Das liegt einmal am Geld. Tom hat viel Geld und Jared wenig. Es liegt aber vor allem am Wissen. Tom meint alles zu wissen. Jared weiß, dass Tom nichts vom Leben im Ghetto versteht. Hinzu kommt, dass Sophie und Tom ohne Scham miteinander flirten. Jared zerschmettert ein Glas. Als Antwort verbrennt Tom Geld im Feuer. Der Riss durch die Welt lebt von den politischen Gesprächen zwischen den Charakteren. Doch das Bühnenbild macht das Stück zur Podiumsdiskussion. Nebeneinander aufgereiht stehen da vier Stühle. Wie bei Hart aber fair ist der Hintergrund rot. Dass man sich im Publikum nicht während des gesamten Stückes fragt, wann Frank Plasberg auf die Bühne kommt, um den Streit zu schlichten, liegt einzig an dem Fischskelett, das von der Decke baumelt. Die SchauspielerInnen setzen dem wenig entgegen, meistens sitzen oder stehen sie und sprechen. Ein Highlight sind Sophies und Jareds Diskussion mit dem wunderbar hochnäsigen Tom. Das Theaterstück bleibt aber insgesamt nur eine schlüssige Erzählung. Der Untertitel des Stückes verspricht dem Publikum Fragmente aus 170 Unterhaltungen. Das Gegenteil ist wahr. Lücken lässt das Stück vermissen. Räume, in denen das Publikum aktiv gefordert wird oder Ambivalenzen gibt es kaum, denn das Stück verfällt in eine Art Erklärmodus. So sind die Menschen und nicht anders. Das zeigt sich vor allem in den Charakteren, die reine Stereotype sind. Der Millionär in der Midlife-Crisis, seine Frau, die vorher die Sekretärin war, die smarte, aber unterschätzte und deswegen arme Künstlerin und der einfache Junge aus der Unterschicht. Schade ist auch, dass nach kurzer Zeit klar wird, wo der Riss durch die Gesellschaft auf der Bühne verläuft. Die Geschichte ist nach 30 Minuten auserzählt. Was bleibt, ist nerviges Gelaber, wie man es von Menschen kennt, die denken, sie hätten die Welt verstanden. Dafür muss man nicht ins Theater gehen. Man könnte einfach auf die nächstbeste Studi-Party gehen. Dort gibt es vielleicht wenigstens Süßkartoffelpommes.
Soweit also die Theaterkritik von Sebastian.
Wie ihr also gehört habt, die Göttinger Theater haben wieder geöffnet. Unter 2G-Voraussetzungen könnt ihr euch zum Beispiel die Nibelungen anschauen.
Oder im Kunsthaus gibt es derzeit eine Ausstellung zur Fotografin Ruth Harriet Louise, die erste Studiofotografin Hollywoods war. Dora, du warst da, wie hat es dir gefallen?
Ich war erstmal von der Größe der Ausstellung überrascht. Sie ist nämlich sehr klein. Sie nimmt nur den unteren kleinen Raum im Kunsthaus ein, ist aber auch nur eine In-Between-Ausstellung. Das heißt, man sollte sich wirklich nicht so viel erwarten. Fand die Fotos aber sehr beeindruckend und auch die Geschichte von Ruth Harriet Louise sehr inspirierend, die es geschafft hat, eine Intimität und eine Darstellung der jeweiligen Schauspieler herzustellen, die danach ganz lange nicht mehr aufgegriffen wurde, weil da viel Nudität in den Vordergrund gerückt wurde. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizugucken. Der Eintritt ist ja auch frei.
Genau, oder ansonsten in Göttingen wie immer noch der Wall oder der Botanische Garten als Ausflugsziel. Wenn ihr noch etwas weiter in die Welt schauen wollt oder zumindest in Deutschland, dann sind die Ausflugsziele auf der sogenannten Ramsar-Liste vielleicht ganz interessant. Aber was das eigentlich ist, das erklärt jetzt Nele.
Zeitgeschehen. Eure Campus-Radio-Zeitreise.
Heute, vor 51 Jahren, wurde die Ramsar-Konvention beschlossen. Auch bekannt als Übereinkommen über Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Wattvögel. Benannt nach der gleichnamigen Stadt im Iran, ist sie das älteste internationale Abkommen zum Erhalt und Schutz natürlicher Ressourcen und das einzige über Feuchtgebiete. Mittlerweile gehören 172 Staaten dem Abkommen an. Die Definition für Feuchtgebiete ist in diesem Zusammenhang sehr weit gefasst. Neben natürlichen Gebieten wie Mooren, Seen und Wattenmeeren umfasst sie auch künstlich geschaffene Gebiete wie Stauseen und Fischteiche. Im Grunde verfolgt das Abkommen zwei Ziele. Zum einen sollen die Staaten durch die Festlegung internationaler Standards Feuchtgebiete erhalten und schützen. Gleichzeitig wird ein Rahmen gegeben, in dem sich Staaten austauschen und sich insbesondere bei grenzüberschreitenden Gebieten absprechen können. Besondere Bedeutung haben die Feuchtgebiete der sogenannten Ramsar-Liste. Jedes Land muss zum Beitrittszeitpunkt mindestens ein Gebiet für diese Liste benennen. Diese Gebiete werden als besonders wertvoll erachtet und unterliegen daher auch zusätzlichen Nutzungsleitlinien. Mit der Aufnahme in diese Liste verpflichten sich Regierungen dazu, den besonderen ökologischen Charakter zu erhalten. Zurzeit gibt es weltweit mehr als 2400 Ramsar-Gebiete mit einer Gesamtfläche von über 2,5 Millionen Quadratkilometern. Sicherlich waren viele von euch auch schon in Gebieten, die auf der Ramsar-Liste stehen. In Deutschland sind diese in fast allen Bundesländern zu finden, beispielsweise das Wattenmeer in Niedersachsen und Schleswig-Holstein oder der Bodensee in Baden-Württemberg. Das kleinste Gebiet ist die Bayerische Wildalm und umfasst gerade einmal 7 Hektar. Wie bei so gut wie jedem Abkommen, egal ob national oder international, gibt es natürlich auch an diesem Abkommen Kritik. Zunächst einmal stellt das Abkommen kein rechtlich verbindliches Regelwerk dar. Die Deklaration als Ramsar-Gebiet ist mehr als Prädikat zu verstehen. Der Schutz wiederum ist Aufgabe der jeweiligen Staaten. Die besondere Aufmerksamkeit auf ausgewählten Gebieten kann sich ebenfalls als Problem erweisen. Das dadurch erlangte Alleinstellungsmerkmal macht diese Orte zu beliebten Ausflugszielen. Die Gebiete müssen mit einem höheren touristischen Andrang rechnen. Bei der Auszeichnung muss dies daher ausreichend berücksichtigt werden und mit entsprechenden Maßnahmen einhergehen. Am Chiemsee beispielsweise wurden extra Beobachtungsstationen für BesucherInnen eingerichtet, um den Schutz der Tiere zu gewährleisten. Wenn ihr noch mehr über das Abkommen oder die deutschen Ramsar-Gebiete wissen wollt, findet ihr weitere Infos auf der Website des Abkommens unter ramsar.org oder auf der Seite des Bundesministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz.
Nach dieser Reise in die Geschichte kommen wir zu den aktuellen Neuigkeiten.
Und die präsentiert uns Enzo.
Die Nachrichten. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, welchem rund 6 Millionen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter angehören, hat nach einem halben Jahr eine Nachfolgerin für den scheidenden Chef Rainer Hofmann gefunden. Jasmin Fahimi wird demnach aller Voraussicht die neue Chefin des Dachverbandes von 8 Einzelgewerkschaften. Für die IG WCE, eine dieser 8 Gewerkschaften, war sie bereits tätig, bevor sie den Posten als SPD-Generalsekretärin übernahm. Erstmals seit Gründung 1949 bekleidet nun eine Frau das höchste Amt der DGB. Am vergangenen Dienstag ereignete sich an der Universität in Heidelberg Schreckliches. Ein 18-jähriger Student der Biowissenschaft stürmte mit einer Schrotflinte und einem Repetiergewehr in eine Veranstaltung und schoss dabei 3-mal. Eine Studentin erlag an ihren Kopfverletzungen. 3 weitere Studenten wurden leicht verletzt. Das Motiv für den Amoklauf ist weiterhin unklar. Die Ermittlungsgruppe Botanik schließt ein politisch oder religiöses Motiv vorerst aus. Das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen kam nach ihrer neuesten Studie zu der Erkenntnis, dass die meiste Virenlast der Omikron-Variante in den größeren Partikeln steckt. Diese können von der FFP2-Maske effizient zurückgehalten werden. Dafür wurden ausgeatmete Partikel von mehr als 130 Menschen unterschiedlichstem Alter vermessen. Forschende des Instituts gehen davon aus, dass die Masken die Omikron-Variante möglicherweise besser zurückhalten können als die Delta-Variante. Die Gründerin der ersten bundesweiten Tafel feierte ihren 65. Geburtstag. Sabine Wert, eine Sozialpädagogin aus Berlin, gründete 1993 die erste Tafel in ihrer Heimatstadt. Mittlerweile gibt es in Deutschland mehr als 69 Tafeln und weitere 2000 Ausgabenstellen, die überschüssige Lebensmittel sammeln und an Bedürftige weitergeben. Spenden können auch in Göttingen an der Göttinger Tafel in der Mauerstraße 1617 abgegeben werden.
Das war's auch schon.
Halt, stopp, Dora. Wir haben doch noch einen Beitrag. Nämlich Johann hat uns gestern Abend überrascht, noch schnell was in unsere Radio-Cloud gepackt. Einen Beitrag von einer Harzwanderung, die er unternommen hat. Und da hören wir doch mal rein.
Ich bin gespannt.
7.49 Uhr. Göttingen schläft. Es ist noch dunkel. Und ich möchte wandern gehen. Wandern nicht zur Plesse, nicht im Stadtwald. Ich möchte weiter weg. Also, wo fährt man hin? Was ist, wenn man gar kein Auto hat? Ist es überhaupt möglich, irgendwo cool in die Natur zu fahren? Ja, es ist möglich. Nach einer kurzen Recherche auf Google Maps sind wir zum Schluss gekommen, dass wir nach Bad Lauterberg in den Harz fahren. Also, 7:49 Uhr, Gleis 4. Wir gucken uns um, denken, ja, das muss ja irgendwie ein großer Zug sein. Das Einzige, was wir sehen und fast an uns vorbeifährt, ist eine kleine süße Regionalbahn. Wir steigen auf. Mit uns im Zug sind nur noch zwei Leute und eine super unfreundliche Schaffnerin. Naja, egal, das Abenteuer kann beginnen. Die Schaffnerin hat sich bestimmt auch was Besseres überlegt, als am Samstagmorgen zu arbeiten. Nach 40 Minuten ungefähr sind wir in Bad Lauterberg. Der Bahnhof ist nicht direkt in der Stadt, aber das ist natürlich super für uns, damit wir direkt in den Wald reingehen können. Nach einem kurzen Anstieg durch einen schönen Buchenwald kommen wir zu der Schneefallgrenze. Direkt unterhalb der Schneefallgrenze ist der erste Ort, eine kleine Rast zu machen, eine kleine Pause, eine kleine Stärkung. Unser Ziel ist der große Knollen. Er ist mit 786 Metern der höchste Berg im Südharz. Als wir die Passage oberhalb der Schneefallgrenze einbiegen, sehen wir auch, wie geschädigt der Wald ist, wie wenig Bäume eigentlich noch da stehen. Der Borkenkäfer hat den Wald ordentlich zugesetzt. Teilweise sieht man Flächen der Aufforstung, aber man sieht noch viele Flächen, wo einfach der Käfer war, wo einfach viele tote Fichten stehen. Nach einem etwas längeren Stück, über rutschige und kleine Wege, kommen wir auf den großen Knollen an. Hier ist es besonders eisig. Hier muss man aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Leider war an unserem Tag Nebel und wir haben nichts gesehen. Anders als anfangs gedacht, überlegen wir uns auf dem Gipfel, dass wir nach Herzberg wandern wollen. Ob das so eine gute Idee ist? Naja, Abenteuer ist Abenteuer. Das heißt, man muss Pläne umschmeißen und einfach mal machen. Also sind wir über 10 Kilometer nach Herzberg gelaufen. In Herzberg mussten wir dann aber feststellen, dass der Bahnhof nicht direkt da endet, wo wir hin wollten. Das heißt, wir mussten noch ein gutes Stück durch den Ort laufen. Aber in allem war es ein richtig schöner Tag. Eine richtig schöne Wanderung, die ich jedem empfehlen kann. Also steigt in den Zug, fahrt irgendwo hin, wo ihr vielleicht gar nicht wisst, was es da ist. Erlebt euer Bundesland.
So. Jetzt können wir aber mit der Abmoderation beginnen.
Jetzt bin ich auch einverstanden.
Wenn euch die Musik gefehlt hat und ihr gerne nochmal ins OG Kimo Album reinhören wollt oder so, empfehle ich euch wie immer die Playlist auf Spotify, die wir zur Sendung gemacht haben.
Außerdem findet ihr natürlich auch immer das Neueste, was bei uns so los ist in der Redaktion und auch eigene Beiträge auf unserem Instagram-Account mit @gehört mit OE.
Und wenn ihr Feedback für uns habt oder Bock habt mitzumachen, wir freuen uns auf jeden Fall über beides. Gerne an unsere E-Mail-Adresse gehört@gmx.de mit OEOE.
Am 16. Februar wieder im Stadtradio Göttingen, also schaltet auf jeden Fall ein. Oder wenn ihr es verpasst habt, am Tag darauf in unserem Podcast auf Spotify nachgehört.
Und auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen.
Aber den habt ihr auch schon gefunden.
So. Schön war's mit dir, Bene.
Schön war's mit dir, Dora. War mir ein inneres Brezelbacken. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche und eine halbwegs, naja, aushaltbare Klausurphase.
Wenn ihr noch Musik braucht, die euch motiviert, dann checkt doch einfach mal unser Musikquiz aus. Das findet ihr auf unserer Website gehört.de. Wieder mit OEOE. Das war's für heute. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Und dann musst du stopp.
Ja, okay.
Das war's dann auch schon wieder für heute.
Du, nee, nochmal.
Das ist so richtig gespielt.
George Clooney werde ich nicht.
Also.
Ja, lieber Timothée Chalamet. Ah, okay.